Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Teil 4. Ost und West. Zwei Realitäten. Von der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 bis in den Juni 1990 verließen 3,8 Millionen Menschen ihren Staat. 480.000 reisten legal aus, stellten einen Ausreiseantrag. Doch die meisten flüchteten illegal und an den gut gesicherten Grenzen unter Lebensgefahr in den Westen. Bereits ab 1945 flohen viele Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone. Das Ziel der Flucht war in fast allen Fällen Westdeutschland. Nachdem 1952 die innerdeutsche Grenze abgeriegelt wurde, flohen die Menschen über die Sektorengrenzen zwischen Ost- und West-Berlin. Ab dem 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut. Die Grenzsoldaten hatten überall einen Schießbefehl. Allein von Mitte August 1961 bis zum Jahresende flohen mehr als 51.000 Menschen aus der DDR. 8.500 von ihnen waren Sperrbrecher. Unter Lebensgefahr überwanden sie die Grenze. Im Zuständigkeitsbereich des BGS Bodenteich hatte es seither nur vereinzelte Fluchten aus der DDR gegeben, da hier die Grenze in diesem Bereich relativ offen verlief und deswegen frühzeitig mit den gefährlichen Selbstschussanlagen ausgerüstet wurde. In Abständen von 10 bis 15 Kilometern befanden sich hier die Grenzkompanien, die die Grenze rund um die Uhr bewachten. Mehrmals waren es gerade Angehörige der Grenztruppen, denen hier die Flucht in den Westen gelang.
Wir hatten einen Fahnenflüchtigen in Monese. Ein Oberfeldwebel, Lieske hieß der. Der ist fahnenflüchtig geworden. Und dann hatten wir nochmal, ja, zur Trennungslinie zum Grenzregiment 23. Da ist auch einer über den Zaun gestiegen und ist abgehauen.
Zu dieser Zeit, als Dietmar John seinen Dienst an der Grenze versieht, ist Annegret Brüggemann schon nicht mehr in dem kleinen Grenzort Schmölau. Sie studiert in der DDR, will Lehrerin werden, plant ihr Leben in der Deutschen Demokratischen Republik.
Ich musste aufpassen, was ich sage. Das war wichtig. Ich hatte ein gutes Zeugnis gehabt. Von über 300 Bewerbern wurde ich 80 ausgewählt. Ich war dann in Quedlinburg ab meinem 16., 17. Lebensjahr und wurde Grundschullehrerin. Also am Ende des Studiums, ich wollte gerne zu meinen Eltern in den Kreis Salzwedel zurück. Klar, Heimat, nicht? Und dann kam Herren in unseren Unterricht, weiß ich noch, die haben mich rausgeholt und haben mich dann überzeugt, dass ich doch gebraucht werde als Funktionär des Staates, haben die da mich genannt, müsste ich dorthin gehen, wo der Staat mich braucht. So, und dann kam ich nach Allerengersleben, an der Autobahn A2, in der Nähe von Marienborn. Da kam ich hin und war dann dort 3 Jahre. Dann habe ich geheiratet und bin nach Magdeburg gekommen und war dann die restliche Zeit bis zur Wende in Magdeburg. Das heißt bis jetzt. In Magdeburg. Also in Schmölau, was das Freiheitsgefühl anging, hat sich das nicht anders angefühlt. Nur es war anders. In Schmölau habe ich die Grenze gesehen, aber in Magdeburg wusste ich, dass es Grenzen gibt.
2 Jahre nach seiner Dienstzeit bei der NVA wird Dietmar John erneut eingezogen, als Reservist. Er wollte nicht wieder weg aus Bismarck. Mittlerweile hat er Familie.
Wenn die einen Stellungsbefehl geschickt haben oder eine Einberufung als Reservist, hat man keine Chance gehabt. Wenn man das verweigert hat, ist man abgehangen im Knast. Die haben ihn weggesperrt. Man hatte keine Chance. Dann war man Staatsfan. Wie gesagt, ich habe nachher rausgekriegt, dass die Stasis auf mich 5 Mann angesetzt haben, die mich bespitzelt haben. Die haben über mich Protokolle geschrieben und alles Mögliche. Ich habe ja meine Stasi-Unterlagen eingefordert, konnte ich einsehen. Ja, da waren meine besten Kumpels drunter. Ja, ich habe die dann zurück, gefragt, habe sie zur Rede gestellt. Ja, ja, und dann wollte sie sich rausreden und so. Ich sage, wisst ihr was, ich finde das eine große Schweinerei. Ich sage, dafür habt ihr Geld gekriegt und wolltet mich ans Messer liefern. Denn wir haben ja auch manchmal über Sachen gesprochen, die nicht so staatsdienlich waren, ja, wie man so ist als junger Bengel. Aber naja, Schwamm drüber, ich bin da nicht nachtragend, was soll das?
Rolf Schubert.
Es war noch ein Fall, der uns Kopfzerbrechen macht, da haben wir aber nichts weiter bekommen. Am Ende unseres Grenzabschnittes bei Schmalsau, da habe ich aus dem Hubschrauber gesehen, wie über diesen sogenannten Streifen, der immer geeckt wurde, ein Draht gezogen war in Richtung Zaun, also in Richtung Bundesrepublik, und dass dort Fußspuren waren, die zu dem Zaun gingen, aber nicht wieder zurück. Da vermuten wir, dass dort Leute oder jemand geschleust worden ist.
Großgraben steht, das Dorf nahe der Grenze, ist mittlerweile fast menschenleer. Jahr für Jahr zogen Einwohner weg, Gebäude sind verfallen, eingestürzt oder nach Auszug der Bewohner abgerissen worden. Ute Juschus durfte mit ihrer Familie den ehemaligen Bauernhof einer zwangsweise umgesiedelten Großbauernfamilie bewohnen.
1975 bekamen wir dann eben auch eine Aufforderung, uns eine neue Wohnung zu suchen. Wir müssten aus Großgrabenstadt raus. War natürlich erst ein ganz schöner Schreck. Ja, was tun? Wohin mit 6 Personen? Ja, ich hatte 3 Kinder und meine Mutter. Lange haben wir überlegt, was machen wir? Und dann wurde uns dann auch angeboten, in Henning zu bauen. Und das haben wir dann auch in Anspruch genommen und haben 4 Jahre lang dann erst einmal unser Haus dort gebaut und sind dann 1979 aus Großgrabenstedt ausgezogen. Da haben wir aber dann auch schon gemerkt, es ist vielleicht doch ganz gut jetzt hier raus, denn wenn man so sieht, wie das eine und das andere Gebäude zerfällt, viele andere Familien sind dann auch ausgezogen, einige sind dann verstorben. Auch unsere älteste Bäuerin ist dann 1976 hier noch verstorben und auf dem Friedhof beigesetzt worden, sodass ich dann auch einerseits ein bisschen froh war, erst einmal aus diesem langsam verfallenen Ort herauszukommen. 1979, als wir im Oktober hier auszogen, wurde danach eine ganze Reihe von Häusern und auch die Kirche dem Erdboden gleichgemacht.
Annegret Brüggemann.
Ich meine, ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Ich kannte meine Kollegen. Da war ich relativ frei. Aber sobald es irgendwas Offizielles gab, da wusste ich immer schon, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Meine Tochter, die sollte ja auch konfirmiert werden. Und da kam dann mein Schulleiter und hat mir da eine Szene gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, muss ja nicht unbedingt jetzt, kann ja später auch. Also in die Bundesrepublik bin ich nie gefahren. Mein Bruder hatte einmal die Gelegenheit gehabt zu fahren. Also ich selber nicht. Aber ich konnte auch verreisen einmal in der sogenannten Sowjetunion auf der Krim.
Brigitte Besenthal.
Und dann gab es den kleinen Grenzverkehr über Bergen. Dann fuhr immer von Bergen hier fuhr ein Bus nach Salzwedel. Und meine Eltern haben dann versucht, alle halbe Jahr also eine Genehmigung zu kriegen, für mich mit dem Bus nach Diesdorf zu fahren. Und heute werde ich ganz oft von meinen Neffen, seine Kinder oder auch den Angehörigen gefragt, warum bist du damals gegangen? Da habe ich nur gesagt, ich habe damals die Augen und die Ohren aufgehabt. Ich bin nicht blind durch die Gegend gegangen, ich habe geguckt, Ich habe gehorcht und ich habe festgestellt, wie schnell es im Westen voranging, der Wohlstand. Ja? Und wenn ich dann nach Diesdorf zurückkam, tiefste dunkle Nacht. Ich habe ein reines Gewissen, ich fühle mich wohl bei der Geschichte und mir hat es ja manchmal wehgetan, aber nö, ich war ja gut versorgt.
Zeitzeugen am Zonenrand, ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Der Podcast und die Zeitzeugeninterviews wurden unterstützt und gefördert von der Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.